Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. In zwei Tagen wird es 500 Jahre her sein, dass der Augustiner-Eremit Martin Luther in Wittenberg seine berühmten 95 Thesen veröffentlichte. Der Reformator, der die Verehrung von Heiligen ablehnte, wurde im jetzt zu Ende gehenden Lutherjahr von seinen Anhängern selbst wie ein Heiliger verehrt. Der Personenkult nahm bisweilen groteske Ausmaße an. Die Kommerzialisierung des Gedenkens stand sichtbar im Vordergrund. Gänzlich in den Hintergrund traten theologische Auseinandersetzungen und die Frage, was die Reformation der Kirche letztlich gebracht hat. Wer war Martin Luther? Heiliger oder Heretiker oder irgendetwas dazwischen? Einen Blick sine ira et studio auf diese einschneidende Persönlichkeit der deutschen Geschichte werfen wir heute mit Dr. Andreas Schmidt, Spiritual am Priesterseminar des Erzbistums München-Freising. Herzlich willkommen, Herr Spiritual.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Spiritual, was muss man in aller Kürze über Herkunft und Werdegang Martin Luthers wissen?
Ich denke, es ist wichtig, um ihn zu verstehen und auch den ganzen Fortgang der Reformation, dass man ihn als geistlichen Menschen kennenlernt, auch seinen geistlichen Werdegang versteht. Er ist ja zunächst zum Studium nach Erfurt geschickt worden von seinem Vater. Dann hat er dieses berühmte Erlebnis gehabt im Gewitter, hat sich entschieden, Mönch zu werden. Ist also bei den Augustinern eingetreten und hat dann in seiner ersten Klosterzeit viel zu kämpfen gehabt mit Skrupeln, mit Versuchungen. Er hat sich bedroht gefühlt von einer Gerechtigkeit Gottes, die er ja als strafend, als richtend vor allem verstanden hat. Und sein großer Durchbruch war dann, diese sogenannte passive Gerechtigkeit, wie er es genannt hat, zu entdecken. Wir würden heute vielleicht einfach sagen, die Barmherzigkeit Gottes. Und von daher hat er neu begonnen, auch Theologie zu lehren, eher mit Rückgriff auf die Heilige Schrift, auf die Kirchenväter, auf Augustinus, hat sich ein wenig abgesetzt von der Scholastik. Das war alles noch vor 1517 und danach kam eben die ganze Geschichte mit der Ablasskampagne, mit dem Thesenanschlag und dann kommt ein neues Kapitel, eben wo es in den Konflikt der Reformation hineinging.
Martin Luther gilt ja einerseits als großer Neuerer in der Kirche, andererseits würde man heute sagen, er war auch vielfach noch dem Aberglauben verhaftet, der Teufel spielte stets eine große Rolle. Wie muss man sein Weltbild sehen? Was hatte er für ein Bild, Weltbild?
Also was die Frage des Teufels angeht, Papst Franziskus spricht auch vom Teufel, die Existenz des gefallenen Engels gehört zum katholischen Glauben hinzu. Und ich würde sagen, auf der einen Seite hat Luther schon versucht, auch aufzuklären, ja, dass er versucht, Aberglauben zu überwinden, sei es auch Ängste oder falsche Vorstellungen des Volkes vom Fegefeuer oder auch eine Art fast magische Heiligen- und Reliquienverehrung. Das Problem ist, wie auch in anderen Bereichen, da hat er dann vielleicht auch manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und dann alles abgelehnt, anstatt die Dinge vielleicht nur von Missbräuchen oder von Fehlverständnis zu reinigen. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass auch in seiner Rede von den Versuchungen, den Anfechtungen durch den Teufel, dass da vielleicht manchmal etwas spiritualisiert wird, was wir heute eher auch psychologisch verstehen würden. Also sein strenges Gottesbild hatte sicherlich zu tun mit seiner Vaterbeziehung. Also sein Vater war ihm gegenüber sehr fordernd, gleichzeitig eher kühl, distanziert. All diese Dynamiken waren ihm wahrscheinlich nicht so bewusst. Genauso, wenn er dann später den Papst als Antichrist bezeichnet. Also auch da, das hat sicherlich was zu tun mit dieser psychologischen Dynamik des Konfliktprozesses, die wir heute auch viel besser kennen und die ihm damals sicherlich so auch nicht bewusst war.
Diese Veröffentlichung der berühmten 95 Thesen im Jahr 1517 gilt als Beginn der Reformation. Was ist in aller Kürze die Quintessenz dieser 95 Thesen?
Sie waren geschrieben, um eine öffentliche Diskussion anzustoßen. Luther hat sich gestört an dieser Ablasskampagne Albrechts von Brandenburg, der eben mit diesem Erlös der Ablassbriefe seine Schulden bei den Fuggern bezahlen wollte. Und Luther ist die Sache theologisch angegangen. Er hat gesagt, wir wollen darüber diskutieren, was ist denn die Stellung des Ablasses, also im Vergleich zum Beispiel zum Wort Gottes. Was für eine Rolle spielt auch die sogenannte Schlüsselgewalt des Papstes, also die päpstliche Vollmacht? Es gibt, soll man sagen, keine Quintessenz in dem Sinn, weil es ja keine fertige dogmatische Schrift war, sondern es war ein Diskussionspapier. Mhm. Und es war gewiss teilweise pointiert formuliert, aber es war ja eben dafür geschrieben, um dann offen zu diskutieren.
Mhm. Also es ging vor allen Dingen darum, Missstände anzuprangern. Den Ablasshandel haben Sie jetzt schon genannt. War denn die Kritik an Missständen in der Kirche etwas so fundamental Neues?
Nein, diese Kritik hat es sicherlich immer gegeben. Also die prophetische Kritik gehört ja eigentlich auch in die ganze Heilsgeschichte hinein. Im Mittelalter gab es die Bettelordenbewegungen, die allein durch ihre Existenz auch schon die Amtskirche in Frage gestellt haben. Später dann die Devotio Moderna. Aus all diesen geistlichen Bewegungen kam immer auch diese Art von prophetischer Kritik. Etwas Neues, würde ich sagen, war dann eher, dass es doch so, dass dieser Konflikt auch gerade mit dem päpstlichen Amt dann in dieser Art eskaliert ist.
Ich wollte gerade fragen, warum haben dann gerade die 95 Thesen so große Wellen geschlagen, wenn das doch nicht gänzlich neu war?
Also es hat sich eine ganz schnell und ganz stark eine Eigendynamik entwickelt, die wohl auch Luther selbst sehr überrascht hat. Es waren natürlich Fragen angesprochen, wo es um Geld und Macht ging. Da regieren die Menschen allgemein sehr sensibel. Und es waren Fragen, die auch damals viel diskutiert wurden. Also die Frage nach der päpstlichen Vollmacht oder welche Macht ein Konzil hatte, die war relativ relevant, viel diskutiert. Und dann kam hinzu, dass in Deutschland auch so eine romkritische Stimmung herrschte. Man war unzufrieden. Und all das führte dazu, dass sich also, dazu kommt auch noch der Buchdruck, der gerade aufkam und der diese rasche Verbreitung ermöglichte, dass das sehr schnell sich auch was aufgeschaukelt hat.
Luther hat ja nicht nur Kritik an Missständen geübt, er hat ja auch eine Theologie entfaltet. Was ist denn in aller Kürze der Kern seines theologischen Denkens?
Also ich glaube, da muss man wirklich ansetzen an seinem eigenen geistlichen Weg. Sein Problem im Kloster hat sich oft konzentriert auf die Beichte. Also er war voller Skrupel, ob er sich auch richtig vorbereitet hat. Damals wurde eben auch gefordert, das Sündenbekenntnis muss vollständig sein, die Reue so vollkommen wie möglich. Und er war da ganz drauf fixiert, alles richtig zu machen und dementsprechend immer unsicher, ob es denn auch wirklich reicht, ob ihm dann auch seine Sünden vergeben sind. Und ich würde sagen, sein reformatorischer Durchbruch, wie er dann bezeichnet wurde, zu dem ihm auch sein geistlicher Begleiter geholfen hat, Johann von Staupitz, vor allem aber dann auch Schriften der Kirchenväter, Augustinus, Bernhard von Clairvaux und das Wort der Schrift selbst. Dieser Durchbruch bestand dann darin, dass er verstanden hat, es kommt weniger auf mich an, sondern vor allem darauf, was Gott mir zuspricht. Und dieses Wort anzunehmen, dieses Wort zu glauben, also dieses Stichwort Glaube an das Verheißungswort Rechtfertigung durch den Glauben, das ist wohl der Kern seiner Theologie.
Und was heißt das konkret? Der Mensch ist allein durch den Glauben gerechtfertigt. Wie kann man das erklären?
Das heißt, die Erlösung ist kostenlos, gratis, geschenkt. Ja, der Mensch kann und muss sich sein Heil nicht verdienen. Ich denke, das ist eine subtile Versuchung eigentlich immer für den Menschen, dass er meint, er muss etwas leisten, um geliebt zu werden, um angenommen zu sein, dass ihm vergeben wird. Und die frohe Botschaft heißt, nein, es ist kostenlos, es wird dir geschenkt. Und alles, was du tun musst, ist dran zu glauben und es im Glauben anzunehmen.
Und was bedeutet Luthers Rechtfertigungslehre im Hinblick auf den freien Willen des Menschen? Das hat ja auch gerade in dieser Zeit eine besondere Rolle gespielt.
Das war sehr umstritten und auch Luthers Aussagen sind da nicht immer eindeutig. Er hat ja oft auch sehr radikal, sehr pointiert formuliert. Manchmal hört sich so an, als will er den freien Willen ganz leugnen. Andererseits ist ja auch Glauben ein Akt des freien Willens. Also ohne Willen kann man auch nicht glauben. Ich denke, später das Konzil von Trient hat die Frage eigentlich sehr ausgewogen gelöst, indem es sagt, ja, der Mensch hat tatsächlich keine Freiheit auf sein Heil hin, indem er einfach aus eigener Kraft glauben könnte, sondern auch, dass wir glauben können, dafür braucht es nochmal eine Unterstützung, eine Gnade Gottes. Aber dann ist Glauben natürlich auch ein Akt des freien Willens und ja, ein menschlicher Akt. Und das ist im Grunde in diesem Dokument von 1999, der Einigung in der Rechtfertigungslehre, dieser gemeinsamen Erklärung, dann auch konnte das wieder gemeinsam formuliert werden.
Nun spricht ja Luther auch vom Sola Scriptura-Prinzip. Also in der Bibel ist eigentlich alles enthalten, was wir als Christen brauchen. Nun könnte man ja denken, ja, jeder Mensch hat ja eine persönliche Biografie, hat ganz eigene Erfahrungen. Und dazu, so lehrt es ja die katholische Kirche, bedarf es eines Lehramtes, damit Dinge auch richtig ausgelegt werden. Warum hat Luther das abgelehnt?
Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass seine Ablehnung eben konkret die Gestalt des Lehramts betraf, das er damals auch an sich erlebt hat. Also sein Anliegen war ja, über dieses Thema des Ablasses irgendwie eine offene Diskussion anzuregen. Und er wollte dann, als der Prozess weiterging, Cajetan gegenüber auch sich erklären, sich verteidigen. Und er hat eben dieses Lehramt sich gegenüber als sehr verschlossen, autoritär erlebt. Sogar in der Form, dass er den Eindruck hatte, das stellt sich über die Heilige Schrift und es wird also keine wissenschaftliche Diskussion zugelassen. Dieses Lehramt hat er abgelehnt. Er hat dann natürlich selbst auch ein neues Lehramt installiert, zunächst in seiner eigenen Person, später in seiner Kirche auch. Also es muss ja irgendwie eine Instanz sagen, was die Heilige Schrift nun meint und was nicht. Und das ist, glaube ich, auch für den heutigen Prozess wichtig. Und ich denke, da sind noch viele Dinge heute geklärt, dass natürlich das Lehramt nicht über der Schrift steht, sondern der Schrift dienen muss, dass es natürlich einen Beratungs-, einen Konsultationsprozess geben muss, bevor dann, so glauben wir natürlich als Katholiken weiterhin, der Papst dann doch auch die Vollmacht hat, letztinstanzlich zu entscheiden.
Erst 1520 erfolgte die Veröffentlichung der theologischen Hauptschriften Martin Luthers, und sie waren es und nicht die 95 Thesen, die dann den Bruch mit der Kirche herbeiführten. Was war denn der Inhalt dieser Schriften und welche Wirkungsgeschichte entwickelten sie?
Ja, die erste Hauptschrift von 1520 ist der an den christlichen Adel deutscher Nation. Da ruft Luther die weltliche Obrigkeit auf, selbst die Reform der Kirche in die Hand zu nehmen, was die Kirche ja in den Jahrhunderten davor selber nicht geschafft hat. Als zweites zieht er die Kompetenz und die Amtsvollmacht des Papstes in Zweifel. Und als drittes polemisiert er dann gegen die finanzielle Ausbeutung durch Rom. Das kam natürlich besonders gut an. Die zweite Hauptschrift war von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, und den Lutherforschern zufolge war das wohl die Schrift, mit der Luther auch wirklich brach mit der damaligen Amtskirche. Aus ihr sind dann auch die meisten Sätze, die dann von Leo X. Aufgegriffen wurde und in der Bannbulle als heretisch auch oder missverständlich bezeichnet worden sind. Da trennt sich Luther auch vom herkömmlichen Amts- und Sakramentenverständnis. Er reduziert die Zahl der Sakramente von 7 auf 3 und eben auch für eine Beichte ist gar kein Priester mehr notwendig. All diese Dinge, und ja, damit ist im Grunde ja die Entfernung und der Bruch unüberwindlich. Die dritte Schrift war dann eher wieder theologisch, von der Freiheit eines Christenmenschen. Da formuliert er seine Rechtfertigungslehre nochmal aus. Also sagt er, der Christ ist frei von Werken, in dem Sinn, dass er eben ohne Werke von Gott angenommen und erlöst ist. Aber eben im Blick auf sein weltliches Leben zeigt sich der Glaube, wenn er echt ist, auch in guten Werken nach außen hin.
Luther und die Reformation, das ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Unser Experte ist Dr. Andreas Schmidt, Spiritual am Priesterseminar des Erzbistums München-Freising.
Herr Spiritual, wir sind bis zu Luthers Hauptschriften vorgedrungen, die dann ja der Stein des Anstoßes wurden. Aber was hat dann letztlich zur Exkommunikation Luthers geführt?
Ja, in diesen Hauptschriften, vor allem in der zweiten, der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, da hatte Luther sich wirklich vom bisherigen Amts- und Sakramentenverständnis getrennt und hat auch die päpstliche Vollmacht in Zweifel gezogen. Und das waren einfach Aussagen, die mit dem katholischen Glauben so nicht vereinbar waren. Das war Luther selbst wohl auch klar. Ich glaube, man muss den Hintergrund aber auch verstehen. Ihm war der Eindruck entstanden, dass sich da der Papst in unrechtmäßiger Weise über das Wort Gottes stellt. Und so hat er für sich einen Weg gesucht, wo er an seinem christlichen Glauben festhalten kann, aber sich sozusagen vom Amt lösen kann. Und so hat er dieses Prinzip Rechtfertigung durch den Glauben, Glaube an das Verheißungswort, absolut gesetzt. Ja? Und wenn natürlich das Einzige ist, was zählt, dann ist es eigentlich nicht mehr wichtig, wer mir das zuspricht. Es ist nur wichtig, dass ich dran glaube. Und so konnte er von diesem archimedischen Punkt aus, so könnte man sagen, das ganze kirchliche System aushebeln und sich dann auch trennen von der Kirche.
Aber es war ja nicht nur eine Angelegenheit der Kirche, das Ganze hatte ja auch eine weltliche Dimension. Der römische Kaiser zum Beispiel galt ja als Schutzherr der Kirche. Wie hat er denn, also in Persona von Kaiser Karl dem V. reagiert?
Ja, er hat versucht, diese Funktion auch wahrzunehmen im Reichstag zu Worms. Er hat Luther angehört, aber eben auch dann die Reichsacht über ihn verhängt. Das heißt also, er hat als Schutzherr der Kirche versucht, den Glauben zu wahren, indem er den Heretiker bestraft und eben seinen öffentlichen Einfluss unterbindet. Luther wurde dann freies Geleit gewährt, wie es ihm ja auch zugesagt worden war. Dann gab es diesen Scheinüberfall und er wurde dann auf die Wartburg gebracht von seinem Schutzherr Friedrich dem Weisen.
Also politische Faktoren spielten eine Rolle. Hätte denn die Reformation auch ohne diese politischen Faktoren eine solche Wirkmacht entfalten können überhaupt?
Ja, ich denke, die politischen Umstände waren schon ein sehr starker Transmissionsriemen, dass die Reformation so eine Kraft entfalten konnte. Luthers Kritik traf auf eine solche Stimmung, die im deutschen Volk, besonders auch im Bildungsbürgertum, im Adel verbreitet war. Man hat sich von Rom ausgenützt, schlecht behandelt gefühlt und war natürlich gleich dabei, wenn es darum ging, gegen Rom aufzubegehren. Und auch sein Schutzherr Friedrich der Weise, er hat ihn gedeckt, geschützt und ohne das wäre auch ein weiteres Voranschreiten der Reformation so nicht möglich gewesen. Ich denke trotzdem, dass man es nicht darauf reduzieren kann. Also wenn Luther nicht auch irgendwie berechtigte Anliegen gehabt hätte, dann hätte die Reformationsbewegung auch nicht so eine durchschlagende Kraft gehabt.
Ja. Und Luthers Schriften allein erklären ja noch nicht das Entstehen einer neuen Kirche. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also die Schriften sind in Zusammenhang zu sehen, auch mit seinem persönlichen Auftreten. Beides hatte große Durchschlagskraft, sowohl seine Sprache als auch eben die Schriften, die sehr schnell verbreitet wurden, sodass Rom mit den Antworten kaum nachkam. Zum Konflikt kam es dann, so denke ich, vor allem, als die Begegnung mit Kardinal Cajetan war. Er war ja der Delegat des Papstes, also das war bis dato die unmittelbarste Begegnung Luthers mit dem Papstamt. Und da hat man sich einfach nicht verstanden. Man hat aneinander vorbeigeredet, die Worte kamen sozusagen in den falschen Hals. Und da entstand dann Luthers Verdacht, dass der Antichrist selber in Rom sitzt. Das entstand eigentlich nach der Begegnung. Dieser Gedanke tauchte da zum ersten Mal auf. Da war auch klar, dass sich Luther aus der Kirche hinausbewegt, denn vom Teufel lässt man sich ungern geistlich führen.
Ein wesentliches Dokument wurde die Confessio Augustana von 1530. Was war der Inhalt und welche Bedeutung kommt ihr historisch gesehen zu?
Ja, die Confessio Augustana ist nicht von Luther selbst verfasst, sondern von Melanchthon, auch einem wichtigen Theologen der Reformationsbewegung, der allerdings viel weniger als Luther polemisch eingestellt war, sondern vielmehr auch eine versöhnliche Absicht hatte. Er hat versucht, mit dieser Schrift einerseits den protestantischen Glauben zu erklären, darzulegen, also auch eine apologetische Absicht, aber dann auch zu zeigen, was wir machen, ist nichts Neues. Es ist eigentlich eine sozusagen Fortsetzung der alten Kirche und damit auch der Versuch, noch eine Aussöhnung mit der Kirche herbeizuführen. Die Confessio ist so aufgebaut, dass zunächst die Glaubensgrundlage betont wird, also Artikel 1, die Trinität. Da war kein Dissens da, sondern das war wirklich die Grundlage, die man gemeinsam hatte. Und danach wurden die Streitthemen angesprochen.
Nun gab es ja auch noch weitere reformatorische Abspaltungen von der Kirche. Warum konnten die Protestanten nicht geeint bleiben?
Ja, das ist vielleicht doch ein Problem, das von Anfang an da war, dass ja Luther selbst sich gegen ein universales Lehramt gestellt hat und eben dann auch ein solches in der evangelischen Bewegung nie wirklich etabliert wurde. Und damit hängt dann auch zusammen, dass institutionelle Elemente fehlen, um eben einen gemeinsamen Glauben zu formulieren, vielleicht auch Streitthemen zu schlichten. Und es ist ja normal, dass im Laufe der Geschichte einfach immer wieder neue Fragen auftauchen und neue Probleme entstehen. Also geht ja bis in unsere heutige Zeit weiter. Und da ist dann einfach ein sehr großer Pluralismus da. Und das ist schon etwas, was heutzutage auch im evangelischen Bereich deutlicher gesehen wird, vor allem in der skandinavischen Kirche, dass eigentlich so ein universales Petrusamt doch fehlt in der evangelischen Kirche.
Ein bis heute gültiger und wichtiger Unterschied zwischen den Konfessionen ist das Abendmahlsverständnis. Wie sah denn Martin Luther die Heilige Messe?
Martin Luther hat die Heilige Messe als Opfer abgelehnt. Und sein großes Anliegen war, dass eben die Messe nicht als frommes Werk gesehen wird, wodurch der Mensch sich wiederum die Versöhnung mit Gott erwerben kann, sondern er hat die Messe hauptsächlich gesehen als Gedächtnismahl, wo wir uns eben an die Erlösungstat Christi erinnern und wo wir dann durch den Glauben, durch die gläubige Annahme dieser Erlösungstat auch neu die Vergebung unserer Sünden empfangen. Ich würde sagen, er hat damit schon auf einen richtigen zentralen Punkt der Heiligen Messe hingewiesen und er hat auch eine gewisse Schieflage korrigiert. Also damals wurden ja viele Messen bestellt, gezahlt, einfach nur, dass ein Priester allein gefeiert hat, um für irgendetwas Fürbitte zu halten. Auch da glaube ich, dass Luther sehr radikal war in seiner Kritik und auch wieder mal ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Man muss ja auch die fürbittende Wirkung in der Messe jetzt nicht bestreiten und auch die Messe als Opfer der Kirche kann man richtig verstehen. Auch da wurde sehr viel geklärt durch das Konzil von Trient, ja, das dann festgestellt hat, die Heilige Messe ist keine unblutige Wiederholung des Kreuzesopfers Christi, also kein zusätzliches Opfer, das die Kirche darbringt neben dem Opfer Christi, sondern es ist eine Gegenwärtigsetzung des einmaligen Opfers Christi, in das die Kirche sich aber durchaus auch selbst hineingeben kann und das so auch zum Opfer der Kirche wird.
Nun war Martin Luther ja bekanntlich katholischer Mönch. Er legte die Mönchskutte dann aber ab und heiratete eine Nonne, Katharina Bora, mit einer gigantischen Vorbildwirkung, um es mal so auszudrücken. Denn daraufhin sind die Leute massenhaft aus den Klöstern ausgetreten. Was hat er denn auf einmal gegen den Zölibat?
Ja, Luther hat schon daran festgehalten, dass der Zölibat eine spezielle Erwählung, eine Gnadengabe Gottes sein kann. Aber seiner Meinung nach sei die sehr selten. Und er war auch dagegen, diese Gnadengabe mit dem kirchlichen Amt zu verknüpfen. Seine eigenen Ordensgelübde hat er für ungültig gehalten, weil er eben ja sich damals, wie er sagte, damit eigentlich das Heil Gottes sozusagen verdienen wollte. Er hat dann dennoch jahrelang noch festgehalten an seinen Gelübden, hat nicht geheiratet und quasi als Mönch gelebt. Und irgendwann hat er eben dann doch geheiratet, eben wahrscheinlich auch, um eine gewisse Vorbildwirkung zu erzielen, um zu zeigen, dass eben das kirchliche Amt nicht notwendigerweise mit dem Zölibat verknüpft ist und wohl auch, weil diese Nonnen, die damals aus dem Kloster geflohen waren, unter ihnen eben Katharina von Bora, buchstäblich auf der Straße standen und ja, eine Frau, die damals nicht verheiratet war oder sonst wie untergebracht war, die galt so viel wie eine Prostituierte. Also auch da sah er sich und die evangelische Kirche in einer gewissen Verantwortung.
Umstritten ist Luthers Rolle während der Bauernkriege. Die Führer dieser Bauernaufstände, die beriefen sich zuerst auf Luther und die Reformation. Luther ist aber mit der Zeit scharf davon abgerückt und hat auch sehr drastische Worte gefunden. Warum eigentlich?
Ja, Luther war sicher alles andere als ein Sozialrevolutionär. Er hatte dieses geistliche Anliegen, dass er das Wort Gottes befreien wollte aus dieser vermeintlichen Umklammerung durch das kirchliche Amt und menschliche Macht. Aber er war alles andere als antiautoritär oder ein Anarchist. Also im Gegenteil, er hat ja dann auch für die entstehende evangelische Kirche zurückgegriffen auf die staatlichen Strukturen. Er hat gewusst, dass es diese ordnende staatliche Macht gab. Seine Botschaft wurde eben im Volk oft auch vereinfacht verstanden, eben als Aufbegehren gegen die Autorität, gegen die Obrigkeit. Aber das war nicht das eigentliche Anliegen Luthers und ihm waren diese rebellierenden Bauern dann auch nicht ganz geheuer und so hat er sich dann irgendwann doch sehr klar gegen sie gestellt.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir heute über Martin Luther und die Reformation sprechen. Unser Gast dazu ist Dr. Andreas Schmidt, Spiritual am Priesterseminar der Erzdiözese München-Freising.
Herr Spiritual, wir haben schon einige Aspekte des Lebens und Wirkens Martin Luthers beleuchtet. Natürlich können wir nicht alles berücksichtigen, aber wir wollen noch auf etwas zu sprechen kommen, was auch für unsere Zeit wichtig ist. Und dazu zählt Luthers Verhältnis zu anderen Religionen. Martin Luther ist ja immer wieder Antisemitismus vorgeworfen worden und auch zum Islam hatte er ja eine sehr deutliche Meinung.
Ich denke, in diesen Bereichen war Luther wirklich ein Kind seiner Zeit. Es wäre wohl ungerecht, ihm das jetzt isoliert vorzuwerfen. Es ist eher ein dunkles Kapitel unserer allgemeinen christlichen Geschichte. Da gab es tatsächlich diesen, ich würde mal sagen, Anti-Judaismus, der eben noch dazu biblisch begründet wurde. Den kann man ja auch schon bei den Kirchenvätern finden leider Gottes. Und auch mit den Türken, wie man damals sagte, also den Muslimen gegenüber. Da war man eher in einer apologetischen Haltung, war ja auch der politische Konflikt da. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist hier Luther doch auch Kind seiner Zeit geblieben. Und das gehört einfach zu den Kapiteln, die wir in allen Konfessionen aufarbeiten müssen.
Wir haben jetzt viel über die Unterschiede zwischen den Konfessionen gesprochen, auch über Konflikte, die sich da aufgetan haben. Aber gab es denn auch positive Auswirkungen der Reformation auf die katholische Kirche?
Auf jeden Fall, auch wenn wir dafür einen hohen Preis zahlen mussten, dass wir den Konflikt nicht irgendwie konstruktiver lösen konnten. Aber letztendlich durch das Trienter Konzil ist viel Positives entstanden. Also es wurden endlich mal theologische Probleme angegangen und gelöst, was also die Jahrhunderte vorher nicht gelungen ist. Es wurde die Priesterausbildung entscheidend verbessert. Es entstand auch eine neue Blüte in der Frömmigkeit. Es wurden neue Orden gegründet, also es ist da eigentlich ganz viel Positives auch aufgebrochen.
Nun sind 500 Jahre ja eine lange Zeit. Wie viel Luther steckt eigentlich heute noch in den Positionen der evangelischen Kirche von heute?
Ja, eine gute Frage. Luther wird ja sehr stark so als Galionsfigur genommen, aber wenn man genauer hinschaut, hat sich die evangelische Kirche natürlich schon von vielen Positionen verabschiedet, also nicht nur von mancher Polemik gegen Papst und Juden, für die sie sich ja auch entschuldigt haben, sondern auch von theologischen Positionen, also beispielsweise, wenn man auch an heute denkt, die Haltung der Ehe für alle oder die Zulassung von Frauen zum kirchlichen Amt, das hätte Martin Luther nicht so gesehen. Also insofern gibt es hier durchaus eine Absetzbewegung. Man hält wohl fest an diesem theologischen Grundprinzip der Rechtfertigung durch den Glauben. Also damit ist das sakramentale Leben, die Amtskirche eher relativiert und die persönliche Gewissensentscheidung den Mittelpunkt gestellt, was natürlich auch dem heutigen Empfinden, dem heutigen Individualismus entgegenkommt, mit all den Gefahren, die damit verbunden sind, dass es doch auch eine Aufsplitterung gibt. Josef Ratzinger hat in einem Aufsatz im Jahr 2000 auch darauf hingewiesen, dass dieses Festhalten am Grundprinzip Rechtfertigung durch den Glauben, dass da oft aber auch mittlerweile was anderes damit verstanden wird. Also im Sinn von der Mensch ist gut, auch wenn seine Leistungen nicht gut sind, was aber eigentlich mehr mit Schöpfungstheologie zu tun hat und nicht mit der ursprünglichen Rechtfertigungslehre im lutherischen Sinn.
Hätte Martin Luther die Kirchenspaltung eigentlich vermeiden können oder ist ihm die ganze Entwicklung mit der Zeit auch entglitten?
Ja, es ist in der Geschichte immer schwierig zu sagen, was wäre gewesen, wenn. Ich denke, man kann schon sagen, also es ist so gekommen, weil eben dieser Konflikt sich verschärft hat. Also vielleicht, wenn eben seine Anliegen eher wahrgenommen und ernst genommen worden wären, dann hätte es zu diesem Konflikt nicht kommen brauchen. Luther sagte selbst, wenn Kaiser Karl, was er ja später getan hat, eher die Ablasspredigt durch Johann Tetzel unterdrückt und verboten hätte, dann hätte es nicht zu diesem Tumult kommen können. Vielleicht hätte natürlich auch Luther selbst so manche Versöhnungsversuche, die es ja auch gab, von Seiten der katholischen Kirche annehmen können. Und dann hätte er dieses große Potenzial, das er ja doch gezeigt hat, vielleicht auch noch viel fruchtbringender in der Kirche und nicht nur gegen die damalige Amtskirche entfalten können.
Nun erscheinen die Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Kirche heutigen Tags sehr groß. Welche Art von Ökumene macht aus Ihrer Sicht Sinn?
Ökumene muss natürlich auf allen Fronten geführt werden, auch mit den orientalischen Kirchen. Aber ich würde auch sagen, wir dürfen uns nicht entmutigen in der Ökumene mit den lutherischen Kirchen. Und ich halte auch die Spaltung nicht für unüberwindbar. Also die Hauptkonflikte ist sicherlich, also auch historisch bedingt, in der Frage nach dem kirchlichen Amt, nach der kirchlichen Verfasstheit, nach den Sakramenten. Aber wenn man denkt, was jetzt auch schon für Fortschritte gelungen sind, also Stichwort die gemeinsamen Erklärungen der Rechtfertigungslehre, dann denke ich, dass auch da ein weiteres Zugehen aufeinander möglich ist und dass man da auch nicht die Hoffnung verlieren soll. Begleitet muss es sicherlich sein von einem geistlichen Ökumenismus, vom Gebet, denn letztlich ist es nur der Geist Gottes, der die Kirche wirklich wieder vereinen kann.
Bleiben wir nochmal bei diesen Fortschritten. Wenn man in die Geschichte blickt, hat ja die Ökumene erst so seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil so richtig Fahrt aufgenommen. Was sind denn die konkreten Schritte, die seitdem unternommen wurden?
Also es gab vielfältige Dialogkommissionen. Ich beschränke mich jetzt mal auf diesen größten Schritt meines Erachtens, eben 1999, die Einigung in der Rechtfertigungslehre. Da ist eben ein Dialog wirklich zu einem Ziel gekommen, dass man gesagt hat, wir können jetzt eine gemeinsame Glaubensüberzeugung formulieren. Man nennt das dann einen sogenannten differenzierten Konsens. Das heißt, wir können gemeinsam sagen, was wir glauben, und trotzdem hat jede Konfession nochmal eine eigene Akzentsetzung, also formuliert das nochmal in eigener Weise. Aber das widerspricht sich nicht. Das heißt, man hat damit eigentlich nicht nur in einer zentralen Frage zu einer Einigung gefunden, die eben damals eigentlich kirchentrennend war und jetzt eben nicht mehr sein muss. Man hat aber noch mehr eigentlich auch zu einer Methode gefunden, wie man eben jetzt auch weitere Themen angehen kann und da vielleicht hoffentlich auch zu einem solchen differenzierten Konsens finden kann.
Ein Vorwurf, der Martin Luther immer wieder gemacht wurde und noch wird, ist, dass er mit seinem Nationalkirchentum auch zugleich Vorbereiter des Nationalismus und damit indirekt auch des Nationalsozialismus war. Wie sehen Sie das?
Also zunächst muss man, glaube ich, sehen, dass ja das eher eine Art Notlösung war, dass also Luther auf den Staat zurückgegriffen hat, weil halt es keine andere Instanz gab, die sozusagen das beginnende evangelische Kirchentum auch organisatorisch sichern konnte. Luther selbst war kein Staatstheoretiker, sondern für ihn war ja eigentlich so die persönliche Überzeugung die höchste Richtschnur, also Stichwort dieses Hier bin ich und kann nicht anders, das er auf dem Wormser Reichstag gesagt hat. Und ich würde sagen, eine solche Haltung ist ja eigentlich gerade das Gegenteil von einer totalitären Ideologie. Insofern ist die bekennende Kirche im Nationalsozialismus, die sich also im Widerstand war dem Geist des Reformators da sicher näher als die Teile der evangelischen Kirche, die auch mit den Nazis kollaboriert haben.
Wenn wir jetzt mal ein theologisches Fazit ziehen wollen, Herr Spiritual, hat Martin Luther eigentlich theologisch gesehen etwas völlig Neues hervorgebracht? Kann man ihn als Kirchenlehrer sehen? Kann man ihn als einen Thomas von Aquin, als einen Bernhard von Clairvaux betrachten?
Ja, auch große Kirchenlehrer bringen ja nicht etwas völlig Neues, sondern bringen eigentlich nur das Evangelium, den Glauben in ihrer Zeit neu zum Leuchten. Und da würde ich schon sagen, dass Luther gerade auch gegen so manche Verdunklung und Verzerrung in der spätmittelalterlichen Theologie in seiner kraftvollen Sprache die Essenz des Evangeliums neu formuliert, auch neu zum Leuchten gebracht hat. Manche spätere Entwicklungen seiner Theologie sind sicherlich geprägt vom Konflikt mit dem kirchlichen Amt. Und was Luther ja auch selbst zugibt, in manchen Bereichen ist er selbst auch polemisch und einseitig. Das hat er ja auch auf dem Reichstag zu Worms zugegeben. Also insofern würde ich sagen, ist das Bild ambivalent.
Hat er in Summe mehr Gutes bewirkt oder bleibt die andauernde Kirchenspaltung das schwerwiegendere Ereignis?
Ja, auch hier ist wieder schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn die Kirche rechtzeitig auch seine Impulse aufgegriffen hätte, wenn er vielleicht auch versöhnlicher wieder zugegangen wäre auf die entsprechenden Konfliktpartner. Die Geschichte ist gelaufen, wie sie ist, und ich denke, in Summa kann man sagen, im Zweiten Vatikanum, eigentlich so lange muss man den geschichtlichen Bogen spannen, wurden dann viele positive Ansätze aufgegriffen, die er eingebracht hat. Also Stichwort die Würde der Laien, Stichwort das Leben mit dem Wort Gottes. Also ich denke, das gehört dann auch zur Vorsehung Gottes, dass er mit allem etwas machen kann. Und wenn auch menschliche Verhärtungen viel Unglück bringen können, dass dann doch auch aus solchen Konflikten am Schluss Gutes entstehen kann und sicherlich auch für die Kirche Gutes entstanden ist.
Und ein Blick ins Heute. Was hat Luther uns heute, auch uns Katholiken, zu sagen?
Ja, ich denke, auch heute noch können die Schriften Luthers, gerade seine Predigten, seine Schriften über den Glauben, eine Bestärkung sein, in seinem tiefen persönlichen Glauben. Seine Zuversicht, die er aus dem Wort Gottes schöpft, die kann auch uns heute motivieren, aus dem Wort Gottes zu leben, das Wort Gottes zu lesen, es mit in unser Leben zu nehmen. Ich denke, was wir lernen können und sollen aus der ganzen Reformationsgeschichte ist, dass wir dann, auch wenn Sachfragen da sind, wenn menschliche Konflikte da sind, dass wir damit sorgfältig umgehen, dass auch kirchliche Macht, auch wenn sie legitim ist, behutsam mit ihrer Macht umgehen soll. dass man versucht, sich um dieses gegenseitige Verstehen zu bemühen und eben solche Eskalationen zu vermeiden.
Das war Weltkirche aktuell. Über Martin Luther und die Reformation haben wir heute in unserer Sendung gesprochen mit Dr. Andreas Schmidt. Er ist Spiritual am Priesterseminar des Bistums München-Freising. Mehr zum Thema Kirchengeschichte finden Sie in einer eigenen Rubrik auf den Internetseiten von Kirche in Not in Deutschland. Klicken Sie sich einfach mal rein, www.kircheinnot.de und dann / Kirchengeschichte. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und einen schönen Radiotag. Machen Sie es gut aus dem Studio von Kirche in Not. Verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.